pour Monsieur Wolfgang Herrmann. Place aux questions du public. Gibt es Fragen? Wunderbar.
Schön wäre es. Ja.
Juste la question, corrigez hein, si je dis des bêtises, la question est de savoir, donc, cet adieu sans fin, dans quelle mesure ce n'est pas la fin de l'adieu, mais plutôt une césure, un nouveau chapitre, à savoir, j'imagine qu'on peut mettre tous ses sentiments, sa tristesse, son deuil dans ce livre. On enferme tout dans le livre et après on continue, mais j'imagine que c'est peut-être pas aussi simple que ça.
Schön wäre es, ja, wenn man das so könnte, in ein rituelles Objekt, in ein Voodoo-Objekt sozusagen, den Schmerz in die Schmerzpuppe hinein transformieren und weg. Die Seele ist leider, ich spreche von der Seele, das ist ein Wort, das heute niemand mehr verwendet, weil es scheint nur noch neurobiologische Prozesse zu geben. Die Seele ist, glaube ich, etwas sehr Langsames, wie ein großes Rad, das sich sehr langsam dreht. So habe ich das empfunden. Und sie hat ihre eigene Zeit, beziehungsweise sie hat gar keine Zeit. Zeitlos. Und das kann sehr, 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 sehr lange dauern. Und manche Menschen können etwas sehr schnell verkraften. Das nennt man heute, glaube ich, Resilienz. und andere brauchen ein ganzes Leben. Und das kann man nicht vorhersagen. Und die Therapeuten würde ich als nicht zuständig erachten, dieser Frage, nach meiner Erfahrung. Sondern es ist wirklich, die Seele ist ein Geheimnis, meiner Meinung und meiner Erfahrung nach. Und kein Psychologe und kein Therapeut kommt dahin. Das sind meine persönlichen Eindrücke. Und das Schreiben ist keine Therapie, überhaupt nicht. Es ist nur ein weiterer Weg durch den Schmerz. Aber es ist eine Möglichkeit, aus dem Schmerz eine Schöpfung, etwas zu schaffen. Und das gibt einem das Gefühl, dass man doch noch für irgendetwas vielleicht gut ist aus der Welt oder so, ne? Indem man etwas schafft. Aber helfen tut es nicht.
Qu'est-ce que ça serait bien si on pouvait mettre toute la douleur comme dans une poupée vaudou, un objet vaudou, on met toute la douleur dedans et après on la met de côté. Ça serait bien, mais c'est pas le cas. Je vais utiliser le mot âme. J'ai l'impression qu'on l'utilise plus trop, que maintenant tout est affaire de neurobiologie. Pour moi, l'âme, c'est comme une roue qui tourne très lentement, qui a sa propre définition, perception du temps, voire même qui n'en a pas. Et ça peut durer longtemps. Certains peuvent supporter, réagir rapidement. On appelle ça la résilience en ce moment. Et d'autres vont mettre beaucoup plus longtemps. On ne peut pas savoir combien de temps ça prendra pour chacun. Pour moi, l'âme, c'est un secret. Il n'y a aucun psychologue, aucun thérapeute qui aura accès, du moins dans mon expérience. Et écrire, ce n'est pas une thérapie, ça enlève pas la douleur, mais ça permet de créer quelque chose. Et le fait de créer quelque chose, eh ben, on a l'impression, on a un peu le sentiment d'être encore bon à quelque chose. Donc ça fait un peu de bien.
Wie kann ein Bretone, der sich nicht aus der Bretagne rauswagt, so gut den Bregenzerwald beschreiben? Oder dieses Hochplateau, diese Dinge, die sie da entwickeln. Das wäre die kurze, nicht ganz, nicht völlig ernste Frage. Die andere ist, Sie haben ja jetzt doch sehr stark gesagt, dass Ihnen die Form, die Poesie, die Machart wichtig ist. Aber zur Machart gehören dann eben doch auch wieder unterschiedliche Stoffe, die ja wahrscheinlich einfach unterschiedliche Machart auch mit sich bringen. Ich bin fasziniert, ich weiß gar nichts von Ihrem Oeuvre, ich weiß nichts von Ihrem Buch, von Ihrem Oeuvre, aber ich bin fasziniert über diese Heterogenität, die man schon irgendwie erspürt, nur weil berichtet wird, was Sie alles geschrieben haben. Und das wäre das, was mich interessieren würde, wie geht das, wie macht man das als Schriftsteller, diese Texte über den Herrn Faustini, dunkle, dichte Erzählungen, ja, wo vielleicht in beiden, wenn Realität drin ist, eher mosaikartig drin verarbeitet ist und dann plötzlich ein Text, der völlig anders ist, der von einer krassen Realität ausgeht, dann vielleicht irgendwie eine poetische Überarbeitung davon macht. Wie kriegt man das hin als Schriftsteller, so völlig unterschiedliche Dinge zu schreiben?
Peut-être deux questions, une très courte et une un peu plus longue. La question très courte, c'est comment est-ce qu'un Breton qui n'a pas du tout envie de quitter sa Bretagne arrive à aussi bien décrire des paysages qu'il ne connaît pas. Donc ça c'est plus la question pas trop sérieuse. Et la deuxième question, un peu plus longue, on a parlé donc de la forme, de la poésie du livre. Et j'avoue, je ne connais pas du tout ni ce livre, ni votre œuvre, mais la question qui ressort, c'est comment vous faites en tant qu'auteur à écrire des choses totalement différentes, de passer d'un livre sombre à un autre type de livre, à inventer le personnage de Faustini, à avoir vraiment une œuvre hétéroclite. Comment faites-vous ?
Die erste kurze Frage, ein Bretone, ich glaube, dass der Mensch ein universelles Bewusstsein hat und darum können wir ja auch Literatur lesen, die in Sibirien spielt, oder weil es etwas gibt, was wir alle teilen. Es gibt zum Beispiel ein großartiges Buch von Nigel Hinton, glaube ich. Wie heißt das? Ein Tal. Es spielt ein Vogel die Hauptrolle. Es geht um das Leben eines kleinen Vogels. Der Protagonist ist ein kleiner Vogel und es wird erzählt, das Leben dieses Vogels. Nein. Nigel Hinton. Aber danke für den... Nigel Hinton im Tal, der ein fantastisches Buch, das niemand kennt. Das Leben eines kleinen Vogels. Sehr, sehr spannend. Und wenn ich das lese, dann bin ich ein kleiner Vogel. Weil der das so beschreiben kann, ja, und Thomas Bernhard zum Beispiel hat gemeint, in einer Literatur soll und darf man keine Landschaft beschreiben, weil das ist langweilig. Sobald eine Landschaftsbeschreibung kommt, weg damit. Uninteressant, hat er gesagt. Aber er hat die Provokation natürlich geliebt, hat immer übertrieben. Ich liebe Landschaftsbeschreibungen, weil es gibt auch eine... Über die Landschaft kann man auch eine Seelenlandschaft spürbar machen. Und Also ich glaube, man kann in der Bretagne sitzen und diesen Berg in den Alpen sehr genau vor sich sehen und spüren. Und jeder, und das ist ja die Freiheit der Literatur, dass jeder, der das Buch, jeder Leser, wie heißt Proust sagt, jeder Leser ist der Leser seiner selbst, aber ich würde sagen, jeder Leser liest ein anderes Buch, weil er setzt das Buch neu zusammen mit seinen eigenen Bildern. Und das ist die Freiheit, die der Film nicht hat zum Beispiel, oder das Theater, oder das hat nur das Buch, weil es unsichtbare Bilder erschafft, in jedem einzelnen Menschen. Das ist Freiheit, glaube ich. Und die zweite Frage, ich habe keinen Plan. Ich bin ein Chaot. Weil wenn ich vernünftig wäre, dann würde ich immer dasselbe Buch schreiben, weil das nennt man Erfolg. Man muss immer dasselbe Buch schreiben. Man muss immer das Gleiche machen. Und dann sagen alle, ah, typisch, das ist der, den kennen wir, der macht immer dasselbe. Und da geben wir ihm den Nobelpreis. Aber ich bin jemand, der sich von Augenblick zu Augenblick, ich bin ein Hund, der durch die Stadt geht und schnüffelt und das aufschreibt, was er schnüffelt. Und dann setzt sich irgendeine Geschichte zusammen, aber ich habe keinen Plan. Und drum sind manche Bücher von mir sind so Meander, die gehen so dahin und ich habe, aber ich glaube, dass es einen inneren Seelenfaden gibt, der das Buch zwingend einen Weg führt. Und das ist aber ein unsichtbarer Faden, den man irgendwie spüren muss. Und den kann man nur spüren, wenn man sich vollkommen da hinein fallen lässt. Und deshalb ist der Beruf des Schriftstellers ein Wahnsinn. Ja? Weil es gibt keine Alternative mehr. Entweder man macht das mit 100% oder man... Und das ist eine Entscheidung, die man, wenn man jung ist, fällt und keine Ahnung hat, was da kommen wird noch. Ne? Und also ich habe keinen Plan und ich schreibe nicht nach Konzept und nach Strategie. Und ich liebe den Wechsel der Töne. So Hölderlin spricht von mal so schön vom Wechsel der Töne. Ich wechsle gerne, wenn ich ein dunkles Buch geschrieben habe, wechsle ich gern zu einem hellen Ton. Oder ich wechsle gern vom Gedicht zum Libretto und vom Libretto zum Roman und vom Roman zur Erzählung und von der Erzählung zur Notiz und so. Aber ja, und dann irgendwann, ja, das Leben ist ein Rätsel. Und so auch das Schreiben. Schon wieder unübersetzbar, Entschuldigung. Aber Sie machen das wirklich hervorragend.
Alors, pour la première question. Eh bien, moi je pense que l'homme a quand même un peu comme une conscience universelle. On peut très bien lire un livre qui se déroule en Sibérie. Et être en Sibérie. Il y a un livre de Nigel Hinton, dont j'ai oublié le titre, où c'est un oiseau qui a le rôle principal, où on suit la vie de cet oiseau. Et quand je lis ce livre, eh ben, je suis un oiseau. Il y avait Thomas Bernhard qui disait oh là, il ne faut surtout pas décrire les paysages, on s'ennuie, vous coupez. Donc il disait ça un peu de façon provocante, mais ben moi j'aime les paysages, j'aime les descriptions de paysages, parce qu'avec les descriptions de paysages, on peut souvent mettre en parallèle, en écho, le paysage un peu intérieur, émotionnel des personnages. Et concernant donc Olivier Lelay qui est donc en Bretagne, et bien on peut très bien être en Bretagne et voir... précisément devant soi les montagnes des Alpes. C'est un peu ça la liberté de la littérature. Chaque lecteur lit le même livre, mais chaque lecteur lit le livre différemment. avec ces images, et contrairement au théâtre ou au cinéma où les images sont là, la littérature permet des images invisibles dans chacun, et je crois que c'est ça la liberté. Pour la deuxième question, ben en fait j'ai pas de plan, j'ai pas de stratégie, j'ai pas de concept que je suivrais. Je suis pas vraiment sage ou raisonnée. Certes, si on écrit toujours la même chose, c'est le succès assuré. Tout le monde dira ah oui, c'est vraiment son style, on le retrouve très bien. Mais moi, je suis plutôt comme un chien qui se baladerait, gambaderait dans la ville et qui renifle, qui écrit ce qui renifle et qui, du coup, ça donne une histoire. Alors certes, il y a peut-être plus peu des méandres, il y a un chemin invisible qu'il faut suivre, qu'il faut accepter de suivre, qu'il faut accepter de tout lâcher pour suivre ce chemin. C'est pour ça que le métier d'écrivain, c'est quand même un métier un peu fou, mais il n'y a pas d'autre alternative. J'ai fait ce choix-là quand j'étais jeune, je ne savais pas trop ce qui allait me tomber dessus, mais voilà. En tout cas, j'aime le changement des tons, voire des sons, comme disait Daline, et je peux très bien passer d'un univers sombre à un univers lumineux, de passer de la poésie au libretto pour aller vers le roman, la nouvelle, et continuer vers une petite prise de notes. La vie est une devinette, et je crois que l'écriture aussi.
Quelle est la confiance que vous avez eue en ce traducteur, et est-ce que vous n'avez pas du coup eu peur que ça amène une surtraduction une surtraduction, en fait la confiance que vous avez mise dans votre traducteur?
Ich habe mir Übersetzungen von ihm angeschaut und habe gesehen, dass er großartig ist. Und schon die Art, wie er mir geschrieben hat, im E-Mail habe ich gesehen, das ist ein ganz besonderer Mensch. Und ja, und die Überraschung ist auch immer etwas Gutes. Und jeder Übersetzer hat seine eigene Welt und bringt seine eigene, so wie jeder Mensch seine spezifische Handschrift hat. Und man muss einfach vertrauen, dass das dann seine eigene Schöpfung. Und es gibt ja auch, manchmal werden Bücher übersetzt von mir in Sprachen, die ich überhaupt nicht verstehen kann und nicht lesen kann. Und ich muss halt vertrauen, dass das gut gemacht ist. Ja, aber er ist großartig, das habe ich gleich. Und die Reaktionen auf das Buch sind auch, glaube ich, sprechen auch von der Qualität der Übersetzung.
En fait, j'ai lu certaines de ses traductions, et déjà là, j'ai senti qu'il était extraordinaire. Et surtout, quand j'ai reçu son mail, en fait, rien qu'à son mail, j'ai vu que c'était quelqu'un de spécial. Après aussi, une traduction, c'est un peu comme une surprise, et la surprise, c'est quelque chose de bien. Chaque traducteur a son monde, son écriture, comme nous tous, et il faut faire confiance, tout simplement. Il y a aussi certains de mes livres qui sont traduits dans des langues que je ne comprends pas, que je ne lis pas, que je ne maîtrise absolument pas. Donc pareil, on fait confiance. Et quant à Olivier Lelay, le traducteur, il est vraiment, vraiment bien. Et je crois que aussi dans les retours qui sont faits sur le livre, on parle aussi beaucoup de la qualité de la traduction. Donc ça confirme un peu ce qu'on pensait avant.
Ich möchte die Frage nach, den, nach Ihrem Verlag stellen. Das heißt, also, wie sind Sie zu einem Verlag gekommen und wie hat sich die Beziehung zum Verleger gestaltet?
In Deutschland? Oder
in Deutschland, ja, vielleicht auch in Frankreich. La question de l'éditeur, c'était de la maison d'édition, les relations avec l'éditeur en Allemagne et peut-être en France aussi, ou en Autriche d'ailleurs.
Ein sehr trauriges Kapitel, die Verleger. Das ist kein einfaches Verhältnis mit den Verlegern, weil es keinerlei Berechenbarkeit gibt und Zuverlässigkeit. Aber hier bei Verdier habe ich den Eindruck, das ist ein bisschen wie eine Familie. Und die sind sehr, sehr sympathisch und die sind sehr engagiert und die möchten, die glauben daran. Und ich hoffe sehr, dass das eine Zeit lang so hält. Aber meine Erfahrungen mit Verlegern sind eigentlich sehr negativ. Ja. Also ich habe eigentlich fast nur schwierige Erfahrungen gemacht mit Verlegern.
Zum Beispiel?
Weil sie sehr großen Druck haben. Und finanziellen Druck. Und als ich angefangen habe als Schriftsteller, mein erstes Buch war vor 30 Jahren und ich hatte Erfolg und da gab es Rückenwind und es war Geld da, ja, in diesem Metier. Und heute ist kein Geld mehr da in diesem Metier, weil durch das Internet, ja, killt einfach die ganze Verlagsbranche nach und nach. Und das ist ein sehr schwieriges, also wenn es keine staatlichen Unterstützungen mehr geben würde, zum Beispiel in Österreich, für österreichische Verlage, gäbe es keinen Verlag mehr in Österreich. Ja. Es geht nur noch mit Staatshilfe. Und in Deutschland ist es anders, die bekommen auch viel weniger Unterstützung durch den Staat. Umso härter ist der Konkurrenzkampf. Und es ist nur noch ökonomisch, es geht nur noch um ökonomische Prinzipien. Und das ist für einen Träumer nicht gesund. Traum und Ökonomie passen nicht so gut zusammen. Traurig, ja, aber es gibt Inseln. Ja. Es gibt Inseln, wo es Leute gibt, die enthusiastisch sind, die dran glauben, die das machen. Meistens leben diese Verlage nicht sehr lange dann. Sondern die eben ein Standbein haben, Technik oder die etwas Gesundheitsbücher machen oder Esoterik, verkauft sich Kochbücher.
Kinderbücher.
Kinderbücher. Aber Literatur, also im strengen Sinn, Literatur ist eine, ich weiß nicht, in 20 Jahren, wie das, dann wird es eine ganz kleine Gruppe noch geben, vielleicht von Verlegern und von ein paar exklusiven Lesern, die noch ein paar Papierbücher haben. Ja. Aber das wird immer schwieriger. Ja. Die Milliardäre dieser Welt sind damit beschäftigt, Steuern zu sparen und ihr Geld irgendwo zu verstecken und in Sicherheit zu bringen. Und die Verlage müssen ihre Pfennige abrechnen und umdrehen. Und die Schriftsteller, ja, es ist eine eigenartige Entwicklung, die um das Geld herum stattfindet. Und das Geld ist ja eine sehr eigenwillige Schöpfung, die aber das würde jetzt zu weit führen, über den Betrug des Geldes zu sprechen, weil das hinter dem Bankenwesen besteht ja ein Betrug. Und wie das Geld aus dem Nichts geschöpft wird, das ist ein interessanter Prozess und das spielt nur ganz bestimmten Leuten in die Hände. Und leider unterwirft sich der Staat diesen privaten Interessen bestimmter Banken. Sonst wäre genug da, auch für kulturelle Dinge. Es wäre ja unendlich viel da. Aber es stehen ganz bestimmte Interessen dahinter. Von Leuten, die eben eigene Milliarden in Sicherheit bringen wollen. Und die Literatur ist schwer vereinbar mit diesem Prozess. C'est terrible. Vous avez mérité vraiment quelque chose, un bon repas, une bouteille de vin.
Alors, la question des éditeurs. Eh ben, c'est pas très drôle. C'est plutôt triste. Pas évident. Avec Verdier, par contre, j'ai l'impression que c'est plus familial, ils sont engagés, ils y croient, et donc j'espère que ça va continuer. Avec les autres, c'est plus compliqué, on n'est jamais sûr de rien. J'ai eu des expériences assez difficiles, voire mauvaises en général. Les éditeurs subissent une pression financière incroyable. Il y a 30 ans, quand mon premier livre est paru, il a eu du succès. Et à cette époque-là, il y avait de l'argent. Maintenant, ce n'est plus du tout le cas. Il n'y a plus d'argent. Il y a Internet qui tue tout. Et par exemple, en Autriche, si les éditeurs n'avaient pas un soutien de l'État, il n'y aurait plus d'éditeurs. En Allemagne, il y a beaucoup moins de soutien de l'État pour les éditeurs. Et du coup, il y a beaucoup plus de compétition, de concurrence entre les éditeurs. Et tous les principes économiques, ce n'est pas très bon pour un rêveur. Les rêves et l'économie ne font pas forcément bon ménage. Et puis, la littérature, vraiment... stricto sensu, pas les bouquins sur l'ésotérisme ou les recettes de cuisine. Dans 20 ans, bonne question, il y aura peut-être un tout petit cercle restreint d'éditeurs et un petit cercle de lecteurs qui liront encore sur du papier. Mais ça, c'est de plus en plus compliqué. On a des milliardaires à travers le monde qui essayent qui font tout pour payer moins d'impôts et cacher, sécuriser leur argent, leurs milliards. Et les éditeurs qui sont là à recompter chaque euro ou chaque centime d'euro. Après, on va continuer à aller un peu plus loin dans la réflexion, mais on a vraiment un développement autour de l'argent. Un processus qui pourrait être intéressant de voir comment l'argent est créé. Comment l'État obéit aux intérêts des banques et si s'il ne le faisait pas, il y aurait de l'argent pour la culture, par exemple.
Non ? Ok.
Tout le monde a faim. Hein.
Avant de dire au revoir, je remercie chaleureusement les institutions qui ont fait possible cette lecture. C'est l'ENS de Lyon. La section d'allemand est l'Institut d'histoire des représentations et des idées dans les modernités, et l'Institut Goethe aussi, et le Forum culturel autrichien. Merci beaucoup.